Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Wenn es eines Beweises bedurfte, dass viele Menschen in Deutschland zwar von den Parteien enttäuscht sind, dass sie deshalb aber nicht unpolitisch sind, dann wurde der heute in Berlin erbracht. Mehr als 240.000 Menschen sollen es gewesen sein, die ein Zeichen setzen wollten. Nämlich, dass enorm viele Menschen hierzulande sich trotz aller unterschiedlichen Sichtweisen, Interessen oder Gesinnungen in einer Grundhaltung einig sind. Sie wollen in einem Land leben, in dem Rassismus, Hass und Ausgrenzung nicht den Ton angeben. Daran sind sich wohl alle, die heute dem Aufruf von zig Organisationen und Bündnissen folgten, einig, sozusagen unteilbar. So lautete auch das Motto der heutigen Großdemonstration, die am Abend mit einem Konzert zu Ende ging. Viktoria Kleber berichtet.
Es ist nicht nur türkisch, was der Rapper Berkan Herbert Grönemeyer beigebracht hat. Es ist auch der Hüftschwung. Am Abend singen Musiker auf der Bühne bei der Abschlusskundgebung an der Siegessäule und viele haben eine Botschaft.
Es ist ein wirklich ein überwältigender Tag und es zeigt, Widerstand kann Spaß machen, kann lebendig sein. Und ich glaube, das ist ein unglaublich überwältigendes Ergebnis, was hier heute stattgefunden hat.
Mit 40.000 Demonstranten hat das Unteilbar-Bündnis eigentlich gerechnet. Gekommen sind dann aber mehr als 240.000, nach Angaben der Veranstalter. Sie bilden einen kilometerlangen Demonstrationszug durch Berlin. Solidarität statt Ausgrenzung lautet ihr Motto.
Ich bin heute hier, weil mir das wirklich Sorgen macht, was im Land passiert. Es geht mir zu weit nach rechts. Und das mit einem Ruck.
Wir müssen eine Gegenbewegung sein und zeigen, dass wir viele sind und wir gegen diese Minderheit, die Rassismus verbreitet, stehen.
Ich kämpfe und stehe ein für eine freie Gesellschaft, die frei von Rassismus ist und von dem Bedrängen fremder Menschen hier, die zu uns kommen, weil sie in Recht und in Freiheit leben wollen.
Und viele von denen, die nach Deutschland gekommen sind, sind heute auch auf der Straße, wie diese Gruppe aus Afghanistan.
Wir wollen die ganze Welt und freundlich sein und gegen den Faschismus kämpfen.
Auch viele Ältere sind heute dabei und eine hat ihre Großmutter zumindest in Gedanken mitgebracht.
Ich bin heute hier, weil ich meiner Oma ein Versprechen einlöse. Sie hat uns Kindern immer gesagt, dass wir alles dafür tun sollen, dass es nicht wieder so wird, wie sie es erlebt hat damals. Und das Versprechen löse ich heute ein.
Nicht nur mit leisen Tönen, auch mit lauten demonstrieren sie heute gegen so vieles. Gegen rechte Hetze, Rassismus, das Flüchtlingssterben auf dem Mittelmeer und Kürzungen im Sozialsystem.
Diese Demonstration heute steht in der Reihe von vielen Demonstrationen, die in den letzten Wochen und Monaten hier in Deutschland gelaufen sind. Zehntausende sind in München, in Hamburg, aber auch in Chemnitz auf die Straße gegangen, wie aber auch in Potsdam und in Kassel, in kleineren Orten.
Am Abend bei der Abschlusskundgebung hoffen viele, dass nach dem Tag heute ihre Stimmen in der politischen Debatte wieder gehört werden. Und nicht nur, wie sie es empfinden, vor allem die von rechts.
Morgen nun wird in Bayern auf politischem Parkett zum Tanz gebeten. Die Landtagswahl steht an und der bisherige Taktgeber im Freistaat ist mächtig aus dem Tritt geraten. Die CSU, die bis auf eine einzige Legislatur seit mehr als einem halben Jahrhundert in Bayern allein die Musik bestellt, wird sich wohl einen Partner suchen müssen. Jörg Schönborn im ARD-Wahlstudio in München. Das sind ungewohnte Klänge aus dem CSU-Stammland. Was ist da los in Bayern?
Bayern ist so schön wie eh und je. Die Sonne scheint an diesem Wahlwochenende. Und wenn man die Menschen nach ihrer wirtschaftlichen Lage fragt und der Beurteilung der Wirtschaftslage, kommt ein Rekordwert raus. 89% sagen, das ist gut. Das haben wir bisher einmal überhaupt nur in Baden-Württemberg so gemessen. Die Verhältnisse in Bayern sind Anlass, stolz zu sein, denken fast 70%. Aber dass die Landesregierung eine gute Arbeit macht, finden weniger als die Hälfte, nur 48%. Das hatten wir so noch nicht. Eigentlich müsste es dafür irgendeinen sachlichen Grund geben. Vielleicht ein Wahlkampfthema, bei dem die CSU die Menschen verärgert hat. Aber auch da haben wir eigentlich Normales gefunden. Sehr wichtig ist die Schul- und Bildungspolitik, 52%. Das ist immer so bei Landtagswahlen. Die Wohnraumfrage spielt natürlich eine besondere Rolle. Dann das Thema Umwelt- und Klimapolitik angesichts der Dieseldiskussion, kein Wunder. Und dann dauert es eine Weile weiter unten, bis man auf das Thema Flüchtlings- und Asylpolitik stößt, das nur für 33% sehr wichtig ist. Aber den großen thematischen Knaller, den gibt's nicht. Es scheint also eher um Vertrauen, um Glaubwürdigkeit, um Stil der Politik zu gehen diesmal.
Heißt das, die CSU hat mit dem Thema Asyl und mit der rigiden Flüchtlingspolitik monatelang dann aufs falsche Pferd gesetzt?
Sie hat zumindest die eigenen Anhänger gespalten. Insgesamt ist es so, dass ungefähr die Hälfte der Befragten findet, dass Horst Seehofer es gut gemacht hat, sich klar gegen Angela Merkel zu stellen. 40-57 ist so die Verteilung bei allen Befragten. Wenn man sich aber nur die Wähler der CSU von der letzten Landtagswahl anguckt, dann ist das so eine 50-50-Sache. Also das ist nichts, womit man die eigenen Leute mobilisieren kann. Allerdings muss man sagen, die bayerische Landesregierung hat natürlich starken Gegenwind aus Berlin, denn in den letzten 5 Jahren hat sich einfach die Lage geändert. Damals 2013 vor der Landtagswahl und heute 2018. Ich habe mal die Zahlen aus dem Deutschland-Trend verglichen, bundesweite Stimmung. Und dann sieht man, wie gravierend die Veränderung ist. Die Union hat seither 14 Punkte verloren, von 40 auf 26. Und die andere Regierungspartei, die SPD, ebenfalls 28 auf 15, minus 13. Wir sind hier in einer Situation, dass es für eine absolute Mehrheit einer großen Koalition nicht mehr reicht. Ich rufe die anderen Parteien auch mal auf, dann sieht man, auch da gibt es Veränderungen, aber nicht so stark. Wir haben also hier in Bayern einfach eine völlig veränderte Ausgangslage und auch das fällt morgen natürlich mit ins Gewicht.
Wir sind gespannt auf morgen. Vielen Dank für diese Analysen und Zahlen. Jörg Schönborn in München.
Danke nach Hamburg.
Ein Tag nach dem Brand in einem ICE-Zug auf offener Strecke haben die Ermittler ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Weitere Nachrichten dazu mit Thorsten Schröder.
Ursache war nach Angaben der Bundespolizei ein technischer Defekt. Die genauere Untersuchung kann mehrere Wochen dauern. Die Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main bleibt voraussichtlich noch die ganze Woche gesperrt. Die Züge werden über Koblenz und Mainz umgeleitet und brauchen etwa 80 Minuten länger. Bei dem Feuer waren 5 Menschen leicht verletzt worden. 2 Wagen brannten aus. Die AfD in Thüringen geht mit ihrem Sprecher Höcke als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im kommenden Jahr. Ein Parteitag in Arnstadt wählte ihn mit knapp 85%. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Höcke gilt als Wortführer des ultrarechten Flügels der AfD. In seiner Rede forderte er seine innerparteilichen Gegner auf, sich einzuordnen oder, so wörtlich, endlich abzuhauen. Mit einem dringenden Appell für mehr internationale Zusammenarbeit ist die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank auf Bali zu Ende gegangen. Die Direktorin des IWF, Lagarde, warnte vor Abwärtsrisiken für die Weltwirtschaft durch politische Unsicherheiten und Handelskonflikte. Beherrschendes Thema des Treffens mit Teilnehmern aus 189 Mitgliedstaaten waren die Differenzen zwischen den USA und China. Nach seiner Freilassung in der Türkei ist US-Pastor Brunson in Washington von Präsident Trump empfangen worden. Trump dankte dem türkischen Präsidenten Erdogan und betonte, es habe keine Gegenleistungen für die Freiheit Brunsons gegeben. Der evangelikale Geistliche war wegen Terrorvorwürfen knapp 2 Jahre festgehalten worden. Sein Fall hatte eine diplomatische Krise mit der Türkei und US-Sanktionen ausgelöst. Im Süden der USA sind in den von Hurricane Michael verwüsteten Gebieten bislang 17 Tote geborgen worden. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch steigt. Der Wirbelsturm hatte am Mittwoch den Nordwesten Floridas getroffen und danach auch Virginia, North Carolina und Georgia in Mitleidenschaft gezogen. Vielerorts gibt es immer noch weder Strom noch Mobilfunkempfang.
Am Montag läuft die Frist aus. Bis dahin, so der Plan, sollen die radikalen Rebellen in Syrien die Pufferzone entlang der Front verlassen haben. Diese entmilitarisierte Zone soll verhindern, dass Machthaber Assad im syrischen Bürgerkrieg eine blutige Offensive um Idlib startet. Also um diese letzte Provinz, die nicht von Regierungstruppen gehalten wird, zu erobern. Die Türkei und Russland, die diese Zone ausverhandelt hatten, die verkünden den Rückzug von Rebellenpanzern, schweren Waffen und mehr als 1000 islamistischen Kämpfern. Doch ist dem wirklich so? Unser Korrespondent Daniel Hechler war im Süden der Provinz Idlib mit Regierungsmilizen unterwegs, in der kleinen Stadt Sinjar.
Nur 15 Kilometer sind es bis zur letzten Rebellenhochburg Syriens. Eine beklemmende Aussicht für Abu Lila al-Jaisi. Denn 2012 floh er vor den islamistischen Kämpfern aus Sinjar, einer Kleinstadt am südlichen Zipfel Idlibs. Nun hat die syrische Armee die Kontrolle zurück nach erbitterten Gefechten. Was bleibt, sind Trümmer, Trauer, Wut, gerade bei denen, die zurück sind. Wie kann Versöhnung mit denen gelingen, die meinen Bruder und meinen Neffen umgebracht und mich vertrieben haben? Wie kann ich je mit ihnen zusammensitzen? Das ist echt bitter. Früher lebten 20.000 Menschen in Sinjar, heute sind es noch 200. Die meisten treue Anhänger von Präsident Assad. An eine politische Lösung mit den Islamisten in Idlib mag hier keiner so recht glauben. Militärische Gewalt sei die einzige Sprache, die sie verstünden. Auch wenn das Tod und Leid bedeute. Man kann ihnen nicht vertrauen. Sie sind Lügner. Ich mag keine politische Lösung. Ich hoffe, dass die Armee die gesamte Provinz unter ihre Kontrolle bringt, damit wir unsere Ruhe haben. Sie sind bereit dazu, jederzeit, wenn man sie lässt. Christliche Milizen vor der Front im Süden Idlibs. Sie unterstehen Assads Oberbefehl, sollen Christen in der Region gegen islamistische Kämpfer verteidigen. Die sollen sich bis Montag von der Front zurückziehen, mitsamt den schweren Waffen. So zumindest wollen es die Türkei und Russland. Assads wichtigster Verbündeter meldet schon vor Tagen einen Teilabzug. Doch das Gegenteil geschehe, erzählt der Anführer der Miliz. Wir halten uns an den vereinbarten Waffenstillstand. Doch die islamistischen Kämpfer heben Schützengräben aus und legen Bunker an. Wir lassen das normalerweise nicht zu, aber haben Befehl, nicht einzugreifen. Als Beleg präsentiert uns der Milizenführer Videos, angeblich vor 2 Wochen heimlich gedreht von seinen Informanten im gegnerischen Lager. In solchen Tunnelsystemen würden sie Waffen verstecken, auch schwere. Die Türkei dagegen verkündete längst deren Abzug. Die Tatsachen am Boden sprechen eine andere Sprache als die Verlautbarungen, die sie den Medien schicken. Wir sind 2 Kilometer vor der Front. Noch herrscht dort Ruhe. Mit dem Waffenstillstand wurde Zeit gekauft, Vertrauen nicht. Nach Assads Siegeszug im ganzen Land wollen seine Getreuen vor den Grenzen Idlibs ungern Halt machen, auch wenn der Preis dafür ein Blutbad ist.
Tja, wäre doch heute nur ein Bundesligaspieltag gewesen. Dann würden sich wenigstens einige Fußballfans freuen. Es spielte aber die Nationalmannschaft. Und zwar in Amsterdam gegen die Niederlande und sie verlor, Julia Büchler.
Und das auch noch verdient. Das große Manko ist nach wie vor die Chancenverwertung. Seit fast einem Jahr hakt es daran und auch heute wieder 0 Treffer und am Ende gleich 3 Gegentore. Es ist die erste Niederlage gegen die Niederlande seit 16 Jahren. Statt eines Neustarts nach dem WM aus schlittert die DFB-Elf immer tiefer in die Krise. Es ist ein bitterer Abend für Bundestrainer Joachim Löw und seine Spieler.
Am Ende ist es ein Debakel für Joachim Löw und Co. in Amsterdam, und zwar ein richtiges. Dabei beginnt das deutsche Team ordentlich, erarbeitet sich durch Müller die beste Chance. Der Münchner ist ja seit 6 Länderspielen ohne Treffer. Doch je länger die Partie dauert, umso besser kommen die Gastgeber zurecht. Zudem patzt Neuer hier nach einer Ecke und ermöglicht den Niederländern so unfreiwillig das 1:0, Van Dijk der Kapitän. Eklatant der Fehler von Neuer, der, wenn er aus dem Tor herauskommt, den Ball haben muss. Hummels und Hector behindern sich zudem gegenseitig vor den rund 50.000 in Amsterdam. In der Folge gerät die deutsche Mannschaft unter Druck. Kurz nach dem Rückstand verhindert Ginter das mögliche 2. Tor der Niederländer. 6 Minuten vor der Pause, dann noch etwas Aussichtsreiches aus deutscher Sicht. Erneut Müller verzieht 0:1 bei Halbzeit, die Löw-Elf ohne Schwung. Nach dem Seitenwechsel zunächst ein ähnliches Bild wie vor der Pause. Kimmich bedient Sané, wieder nichts. Sané, der kurz zuvor den glücklosen Müller ersetzt hat. Die deutsche Abschlussschwäche weiter eklatant, ganz anders die jungen Niederländer, die eine furiose Schlussphase spielen. Zunächst ist es Depay, der 3 Minuten vor dem Ende auf 2:0 erhöht. Die DFB-Abwehr ganz leicht auseinandergenommen. Neuer hat hier wenig Chancen. Und Löw ahnt wohl schon Schlimmeres. Es artet tatsächlich fast in einer Demütigung aus. Depay trifft in der Nachspielzeit zunächst nur die Latte. Doch das sich inzwischen auflösende deutsche Team kassiert auch noch das dritte Gegentor. Wijnaldum 0:3. 108 Tage nach dem blamablen WM-Aus der nächste Tiefpunkt.
Wir werden alle irgendwie in die Fresse kriegen jetzt. Natürlich ich als Trainer, der in der Verantwortung steht, sowieso. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das irgendwie ausblenden die nächsten zwei Tage und Charakter zeigen dann gegen Frankreich, weil es ist eigentlich unsere letzte Chance.
Gelingt am Dienstag in Paris gegen Frankreich kein Erfolg, droht der Abstieg in die B-Klasse der neu geschaffenen Nations League.
Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat mal wieder aus Wut seinen Schläger hingeworfen. Der Grund? Seine Leistung im Halbfinale des ATP-Turniers in Shanghai. Mit 2:6 und 1:6 verlor er deutlich gegen Novak Djokovic. Trotz der Niederlage hat sich der Hamburger aber für die ATP-Finals in einem Monat in London qualifiziert. In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel das Topspiel bei den Rhein-Neckar-Löwen gewonnen. Mit 27:24 verpasste der Rekordmeister dem Pokalsieger die erste Saisonniederlage. Für Henrik Pekeler war es ein ganz besonderer Sieg, denn vor ein paar Monaten spielte er noch bei den Löwen. Klar, dass er die Stärken und Schwächen seiner Ex-Mitspieler bestens kannte.
Mit den Rhein-Neckar-Löwen hat er zu Hause nie gegen Kiel verloren. Heute feierte Henrik Pekeler in seiner alten Arena einen verdienten Auswärtssieg.
Ich bin heute unfassbar stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben eine richtig, richtig gute Abwehr hingestellt. Und dazu haben wir noch die größte Stärke, der Gegenschuss von den Löwen haben wir weggenommen, so gut es ging. Deswegen bin ich aber noch unglaublich froh, dass wir das Spiel heute gewinnen konnten.
Der THW Kiel in Weiß kam von Beginn an gut in diese erwartet enge Partie, in der die Führung in der ersten Halbzeit öfter wechselte. Viel Kampf, aber auch Können, die Löwen per Kempertrick zum 11:11 durch Sigurdsson. Kurz vor dem Halbzeitpfiff holten sich die Gastgeber die Führung zurück, Andi Schmid zum 12:11 Pausenstand. 12.500 Zuschauer in der Mannheimer Arena sahen ein packendes Spiel, in dem Kiel kurz nach dem Seitenwechsel entscheidend davonzog. Pekeler zum 16:12 für Kiel. Der Gastgeber mit viel Willen, aber am Ende chancenlos. Kiel feiert in Mannheim den ersten Sieg seit knapp 4 Jahren und klettert dadurch in der Tabelle auf Platz 3.
Kiel also mit einem Big Point und vielleicht landen Sie ja heute auch ein Volltreffer, die Lottozahlen. 3, 7, 9, 11, 27, 36, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
So, der erste Teil dieses sensationell sommerlichen Herbstwochenendes ist rum. Aber während es bei uns noch weiter sonnig bleibt, erlebt Portugal derzeit Heftiges, Sven Plöger.
Das ist genau richtig, Ingo. Das sind im Moment wirklich wahnsinnige Wettergegensätze. Bei uns Sommerwetter im Herbst und dort unten kommt Leslie an, ein Hurrikan. Das hat man auch nicht alle Tage und trifft jetzt auf die Küste Portugals. Das passiert momentan. Wir gucken noch mal kurz zu uns. Da war es einfach das ruhige Herbstwetter, um den Gegensatz noch mal rauszuarbeiten. Jürgen Gundelsweiler hat das fotografiert. Und jetzt gucken wir mal von oben drauf. Mit Hilfe des Satelliten sieht man das freundliche Wetter und in Emstetten heute 29 Grad. Und da schlagen in meiner Brust immer so zwei Herzen. Auf der einen Seite freut man sich über dieses wahnsinnige Wetter und an der anderen Seite staunt man natürlich über die massive Trockenheit, die sich jetzt fortsetzt. Und jetzt machen wir unsere Reise direkt nach Portugal. Was passiert derzeit weit weg von uns? Und da sieht man ihn. Hier ist er unterwegs. Das ist Leslie, kurz vor der Küste. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal als Strömungsfilm an. Da sehen Sie hier, wie er sich dann Portugal, auch hier Umfeld Lissabon, genähert hat. Im Moment sind die meisten Wetterstationen so mit Windgeschwindigkeiten um die 100 Kilometer pro Stunde. Neue Daten sollten jetzt in den nächsten Minuten einfließen. Das, was an Spitzenböen in den nächsten Stunden, vor allen Dingen in der nächsten halben, dreiviertel Stunde zu erwarten ist, liegt so bei 100 bis 130, örtlich über 130 Kilometer pro Stunde. Und das kann in einigen Regionen mal Spitzen von 150, 160 ergeben. Also wirklich ein rapides Auftreffen dieses Hurrikans auf die Küste. Und dann zieht das Ganze weiter nach Spanien. Unser Wetter können wir unheimlich schnell abhandeln. Einfach merken, so wie es heute war, wird morgen auch das Wetter werden. Dann hat man es eigentlich schon komplett. Die Nebelfelder lösen sich bald auf. Nachmittags viel Sonnenschein. Aus Westen immer mal wieder ein paar lockere Wolken. Die Temperaturen für die meisten 23 bis 28 Grad, wo Dunst und Nebel sich länger halten, 17 bis 19. Böhmischer Wind im Erzgebirge aus südöstlicher Richtung. Ansonsten die beiden Folgetage. Viel Sonnenschein. Sonnenschein. Es kratzen vor allen Dingen im Nordwesten immer mal ein paar Wolken an, auch mit ein paar Tropfen, aber sonst bleibt es beim Sommer im Herbst. Und nun gilt es, den Sonntag zu genießen und in Bayern zur Wahlurne zu gehen.
Auf jeden Fall, nicht vergessen. Vielen Dank, Sven Plöger, dafür. Das waren die Tagesthemen. Morgen sehen wir uns gleich zweimal wieder. Sven Plöger hat es gerade angesprochen. Erst zu einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen zur Bayernwahl um 21.45 Uhr und dann die reguläre Sendung nach Anne Will gegen 22.50 Uhr. Vor der Wahl am Sonntag jetzt erstmal das Wort zum Sonntag. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.